Tag hier seid und euch das antut. Jörg, ich kann dir versichern, das Thema wird noch viel schlimmer, als du geahnt hast. Es wird im Laufe des Tages auch immer schlimmer, aber eigentlich auch immer besser die ganze Zeit. Und ich will einfach nochmal beten, dass Gott das gebraucht, trotz des Titels, trotz des Themas, aber dass er in unsere Herzen was hineinlegt heute. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir bitten dich, dass du uns begegnest. Und wir beten, dass du dein Wort trennst von allem, was menschlich hineingelegt ist, auch allem, was bei uns menschlich so an Regungen kommt, dass du Seele und Geist trennst durch dein Wort, dass du landest in uns. Herr, wir beten, dass unser Geist empfänglich ist für deinen Geist. Und dass wir so viel wie möglich wahrnehmen können von dem, was du sagen möchtest, was du persönlich sagst und von dem, was du an uns tun möchtest heute. Wir geben dir alle Ehre und vertrauen darauf, dass du durchdringst, durch alles hindurch. Amen. Gebet, also wenn man so über Gebet nachdenkt als einzelner Christ oder natürlich auch als Gebetshaus und als Bewegung, dann stellt sich immer die Frage, in welcher Rolle findet man sich als Beter wieder? Welche Rollenmodelle hat man so vor Augen? Was ist die Funktion, die man hat in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, im Leib Jesu? Was ist der Auftrag eines Beters? Und da sind so die unterschiedlichsten Vorstellungen da in den Gebetsbewegungen und auch bei jedem einzelnen Christen, wenn er betet, was geschieht da? Also was tut man, wenn man betet? Wie ist man in dem Moment eingeordnet in Gottes Handeln und in seinen Leib? Und wir haben schon Verschiedenes vorhin anklingen hören, also so dieser Bereich des Königlichen, was ja auch drinsteckt in dem Text, den der Jörg vorhin auch schon zitiert hat. Also dass man Anteil hat an Gottes Herrschaft. Es gibt so diesen Satz, Gebet bewegt den Arm Gottes, das hat schon sowas, was Regierendes fast, dass man sagt, hier, ich bete was, ich tue was und dann geschieht was. Und da ist auch was dran, aber es ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Dieses Königliche, das geschieht auf dieser Erde eben nicht durch Stärke hindurch, sondern durch Schwachheit hindurch. Und an der Stelle steigt der Jörg jetzt schon aus wahrscheinlich, an der Stelle begegnen wir schon einer Tatsache und einer Wahrheit, die uns vielleicht mulmig werden lässt oder wo wir sagen, Mensch, wie ist es zu verstehen? Aber der Punkt ist einfach, wie gewinnt Gott auf dieser Erde, indem er schwach wird? Gott dringt durch auf dieser Erde und er erringt Siege durch Schwachheit und Zerbruch hindurch. Der Moment am Kreuz ist der königlichste Moment in der Weltgeschichte, wo er sagt, es ist vollbracht, es ist getan, also alles ist getan, was von Wert ist. An der Stelle ist der Sieg errungen, natürlich in Kombination mit der Auferstehung, die dann noch folgt, aber es ist ein königlicher Moment und zugleich ein priesterlicher Moment, was wir dann heute im Laufe des Tages auch noch sehen werden. Man kann das eine ohne das andere tatsächlich nicht denken. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Das gehört untrennbar zusammen. Aber es gibt im geistlichen Sinne kein Königtum, nichts Herrliches, Herrschaftliches, Regierendes in unserem Leben, im geistlichen Leben, ohne dass es auch was Priesterliches an sich hat oder dass es durchs Priesterliche hindurch eigentlich erst zur Herrlichkeit kommt. Es gibt viele Begriffe, die man so als Beter wälzen kann, bewegen kann, wo man sagt, so was ist meine Funktion als Beter? Wir haben auch viele biblische Parallelen, die man heranziehen kann. Das eine wäre zum Beispiel die Funktion eines Wächters. Das ist was ich gerade auch in den letzten Jahren häufiger immer wieder auch wahrnehme, dass Beter sich in einer Funktion des Wächters sehen, auch in Bezug auf die Gesellschaft, auf das Geschehen auf dieser Welt, dass man etwas wahrnimmt, dass man etwas bewertet und am Ende auch eine Richtung weist und Warnungen ausspricht. Und da ist ja auch was dran. Also dieser wächterhafte Aspekt des Gebets, der findet sich in der Bibel, also gerade im Buch Jesaja ist so, es sind einige Verse, das sind so die Kronzeugen dieses ganzen Themas. Da heißt es, dass Gott Wächter auf die Mauern gestellt hat in Jerusalem, die den ganzen Tag und die ganze Nacht keinen Augenblick schweigen. Sie erinnern den Herrn. Und da heißt es, gönnt euch keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Also hier geht es darum, in Bezug auf Israel, in Bezug auf Jerusalem, den Herrn zu erinnern. Das ist ja was mit Gebet unmittelbar zusammenhängt. Und dass ich auf der Mauer stehe und sage, Herr, verherrliche dein Volk und verherrliche Jerusalem. Das steht in Jesaja 62, Vers 6. Und es ist auch so ein Anlass, wo viele sagen, okay, wir stehen in einer Wächterfunktion, zum einen für Israel, aber auch darüber hinaus. Das Interessante ist, dass gerade im Buch Jesaja dieser Begriff des Wächters immer wieder auftaucht und an dieser Stelle aber im Buch Jesaja weitestgehend nicht den Charakter hat, dass ich warne vor etwas, also dass ich da stehe und sage, Achtung, der Feind kommt von da und von da, sondern stattdessen, dass ich zum Beispiel dass dem Volk ankündige, dass der Morgen anbricht. Dass man dass den anbrechenden Morgen im Blick hat. Zum Beispiel Jesaja 21, ab Vers 11. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter sagt, der Morgen ist gekommen. Das ist eine Funktion dieses Wächterdienstes, dass ich schaue, wo bricht das Reich Gottes an? Dass ich das wahrnehme, wo ist Gott am Handeln? Und damit in Verbindung auch gleich ein anderer Aspekt dieses Wächterdienstes, den wir in Jesaja finden, Jesaja 52, Vers 8, da heißt es, horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Also die Funktion eines Wächters ist auch auf der Mauer zu stehen und zu gucken, wann der König kommt, wann der König einzieht und damit natürlich verbunden, dass im Geistlichen der Morgen anbricht. Das ist ein Aspekt des Ganzen. Viele Beter verstehen diesen Gebetswächterdienst. Wir haben ja, das ist ja auch in Gebetsbewegungen auch drin, das Wächtergebet, Gebet für Deutschland, ne, was Ortwin Schweizer lange Zeit auch geleitet hat und wo man ganz bewusst auch aufs Land schaut und sagt, wie können wir beten für das Land. Da steckt ja auch immer wieder was Warnendes und Mahnendes drin. Das ist auch das, was viele Beter auch als ihre Aufgabe sehen, wahrzunehmen, wo gibt es Dinge, wo wir in Fürbitte dafür eintreten, wo läuft was aus dem Ruder gefühlt, wo ist geistlich was im Argen und wo beten wir. Und diese Dimension gibt es natürlich auch, die finden wir vor allen Dingen bei Hesekiel, der von Gott als Wächter, und das kann man fast als Synonym nehmen, als Prophet eingesetzt ist. Also im Alten Testament ist das Wächteramt oder der Wächterbegriff eigentlich mit dem prophetischen Dienst unmittelbar verknüpft. Das finden wir vor allen Dingen bei Hesekiel. Und da geht es genau darum, dass man etwas von Gott hineinspricht ins Land. Dass man von Gott etwas hineinspricht in eine Situation, wo Gott Veränderung bringen möchte. Hier sollte man mit einer gewissen Achtsamkeit vorgehen. Wenn ich als Christ mich als Wächter sehe, und das tun viele, gerade wenn man das Gebet auch auf dem Herzen hat, und wenn ich für mich das Wächteramt beanspruche, dann sollte mir bewusst sein, dass ich damit einen prophetischen Dienst beanspruche. Das ist von der Bibel her nicht zu trennen. Hier sollte man zumindest eine gewisse Achtsamkeit vornehmen, wie weit ich meinem Urteilsvermögen vertrauen kann an der Stelle. Denn nicht jede pauschale Gesellschaftskritik und Systemkritik ist prophetischer Dienst. Nicht jedes Mal, wenn ich gefrustet bin von irgendeiner Situation und das in das fromme Gewand des geistlichen Wächters hülle, leiste ich damit einen Dienst fürs Reich Gottes. Sondern der prophetische Dienst spricht sehr zielgerichtet das Herz Gottes in das Land hinein. Das hat immer was Offenbarendes an sich und nicht nur, dass ich Kritikwürdiges ausmache, weil das ist nicht schwer, das kann jeder. Also, dass ich erkenne, wo Probleme sind und wo irgendwas schwierig ist und dass ich gefrustet bin von irgendetwas, das ist zunächst mal jedem Menschen gegeben, die Gabe der Kritik, die Gabe der der Frustration, da brauchen wir den Geist Gottes noch nicht unbedingt. Das ist jedem sehr leicht zugänglich und auch, dass ich mich auslassen kann über dies und das. Aber das heißt noch nicht, dass ich das Herz Gottes zielgerichtet und zielgenau hineinspreche in die Gemeinde Jesu oder ins Land und damit zu einem wahren Wächter werde. Ich möchte das nur kurz an den Anfang stellen, weil dass man so ein bisschen abgrenzen, auch in welchen Funktionen wir uns als Beter sehen können. Welche Rollenmodelle wir sozusagen vor Augen haben, die in der Bibel ja auch immer wieder vorkommen und die auch eine sehr, sehr große Bedeutsamkeit haben. Genauso wie das Königliche, was in unserem Leben als Christen grundsätzlich drinsteckt. Wenn wir darauf schauen, auf das Königliche und das Priesterliche, was wir ja vom Thema her nun schon mitgekriegt haben, da ist es wiederum so, dass wir hier nicht etwa in einer bestimmten Gruppe von Berufenen, die ein geistliches Amt im Leib Jesu bekleiden, wie es die Propheten tun, begegnen, sondern das Königliche und das Priesterliche, das liegt in jedem Christen drin. So ist Christsein gedacht. Das ist nicht was, was nur an ein bestimmtes Amt geknüpft ist. Ich rede da bewusst vom Königlichen und dem Priesterlichen, nicht dass wir Priester wirklich allein auf das reduzieren, was wir sind und was wir beitragen können. Wenn wir sagen, etwas ist rötlich, dann heißt es, da steckt was drin von Rot, aber es ist nicht das reinste Rot. Also keiner von uns ist König und Priester in reinster Form, aber wir sind dazu berufen als Christen, dass von Jesu seiner Königlichkeit und seiner Priesterlichkeit was durchsickert und uns durchdrängt und von uns so ein Stück weit auch Besitz ergreift. Das ist beim Amt eines Propheten anders und gleichzeitig ist etwas Prophetisches genauso auch in jedem Christen drin. Es gibt die Wächter, die Propheten, die berufen sind für einen bestimmten Kontext. Aber es gibt auch immer etwas Prophetisches, was drin ist, dass wir Gottes Stimme wahrnehmen, seine Leitung, seine Führung in irgendeiner Weise erleben. Genauso gibt es Priester und es gibt Könige. Aber es ist in uns allem etwas, was Königliches und Priesterliches vorgesehen. Also liegt eine Berufung auf uns. Deswegen finden wir das auch, diese Formulierung, dass wir zu Priestern berufen sind, in der Offenbarung an drei verschiedenen Stellen. Also das heißt, es spricht unmittelbar hinein in die Gemeinde Jesu, die auf ihn wartet. Und wir finden es auch im Buch Jesaja schon, wir finden es auch im 1. Petrusbrief. Ich lese nochmal den Vers, den Jörg vorhin schon angekündigt hat, aus Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zu Priestern gemacht. Was ist die Funktion eines Priesters im Vergleich zum Beispiel zu einem Wächter? Ein Wächter steht auf der Mauer ohne unmittelbaren Kontakt mit dem Feind. Auch ohne unmittelbaren Kontakt mit dem König. Er steht aus einer gewissen Distanz und schaut. Er hat eine gute Sicht. Und er ruft und warnt und kündigt an und spricht. Und wer auch immer, irgendeiner zieht dann unten ein in die Stadt. Der Priester ist in seiner Funktion, wenn wir den Priesterdienst des Alten Testamentes hernehmen, der Priester kommt in unmittelbare Berührung mit der Schuld des Volkes, mit der Schwachheit, mit den Opfern, die gebracht werden. Er nimmt sie selbst in die Hand, er trägt sie zum Altar und ins Heiligtum. Er geht ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Er ist unmittelbar befasst mit an dieser Grenze zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Finsternis. Er trägt das Volk auf den eigenen Schultern, ganz praktisch, die Priester im alten Bund, die hatten also die 12 Stämme Israels symbolisch als Edelsteine, also Mineralien, hatten die auf ihrer Brust, also auf dem Herzen getragen. und auch auf den Schultern. Sie tragen sozusagen die, das Volk mit all seiner Schwachheit, mit all seiner Menschlichkeit auf ihren eigenen Schultern und auf ihrem eigenen Herzen hinein ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Das Priesterliche in unserem Leben als Christen hat damit zu tun, dass wir an dieser Grenze zwischen Himmel und Erde leben. An dieser Grenze zwischen Tod und Leben, zwischen Schwachheit und Herrlichkeit. Das ist der Ort, wo wir hingehören. Deswegen beten wir auch, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dass sein Wille hineinkommt, vom Himmel auf die Erde. Und wir hören auf Gott und geben weiter, was er uns sagt. Wir hören, was das Volk sagt und wir bringen es zu Gott und treten dafür ein. Das ist erstmal so diese Position des Priesters. Es hat immer damit zu tun, dass ich bereit bin, die Last der anderen am eigenen Leib zu tragen. Ja, es wird immer schlimmer jetzt, das Thema. Es hat mit der Bereitschaft zu tun, das Priesterliche hat mit der Bereitschaft zu tun, die Last der anderen am eigenen Leib zu tragen. Damit geht das Priesterliche los. Dass du für die Schuld der anderen einstehst und die Schwachheit des Volkes auf deine Schultern nimmst. Es ist kein distanzierter Posten, sondern ein Posten, der unglaublich nahe kommt. Dem Menschen und auch der Gegenwart Gottes. So jemand muss lernen, in der Gegenwart Gottes zu stehen, die Gegenwart Gottes zu tragen, die auch nicht immer leicht ist, wenn man die Priester des alten Bundes sich anschaut. Und so jemand muss auch lernen, im Volk zu stehen. Auch wenn das ganze Volk murrt und klagt, wir werden dafür noch ein paar Beispiele heute hören. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, wie das in Bezug aufs Gebet aussehen kann, in diese priesterliche Funktion hineinzukommen. Einer der faszinierendsten Menschen, von dem ich bisher aus der Kirchengeschichte gehört habe, wenn es ums Thema Fürbitte geht, ist Rhys Howells. Ich weiß nicht, wer von euch den Mann kennt aus Wales. Hat jemand das Buch über ihn gelesen? Ja. Also das ist eine Dimension der Fürbitte, die ist etwas, das kann man sich menschlich nicht nehmen. Das ist etwas, was man nicht einfach zustande bringen kann, indem man sagt, ich bin jetzt Fürbitter, jetzt geht's los. Das ist was, was vom Geist Gottes gegeben ist und was wirklich auch nur empfangen werden kann. Und man kann sich Gott hinhalten und sagen, Herr, führ mich dahin. Aber es ist dann ein Weg, auf dem man dahin kommt. Von daher, dieses Buch ist hart zu nehmen. Also wer die Geschichten liest von ihm, wie Gott ihn hineingeführt hat in die Fürbitte und auch in welcher Dimension das Ganze dann stattfand, da merkt man, wie das Priesterliche zum Königlichen führt. Nämlich er hat im letzten Jahrhundert gelebt, auch in der Zeit, er hat als Fürbitter gewirkt, im Zweiten Weltkrieg, vorher schon während der spanischen Grippe, während der Pandemie, durch ihn ist eine Erweckung in Afrika in Gang gesetzt worden. Und es war am Ende so, dass er mit seinem Gebetsteam, seine Gruppe da, mit denen er Fürbitte geleistet hat, unmittelbar während den Schlachten des Zweiten Weltkrieges Unglaubliches erlebt hat, wie sie gebetet haben und auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges in den nächsten Stunden und Tagen dann die Dinge geschehen sind, für die sie gebetet haben. Also das ist atemberaubend letztlich in Nordafrika, beim Russland-Feldzug und alles, was da stattfand und auch wo England dann nochmal verschont wurde vor den Deutschen. Und das war also in einer globalen Weise, wo man merkt, an der Stelle kommt was Königliches mit hinein, dass man spricht und es geschieht. Aber der Weg dahin war für ihn unglaublich, schwer würde ich fast nicht sagen. Er war schwerer und leichter als alles, was man leben kann. Das ist was man, Jesus sagt manchmal, wer es fassen kann, der fasse es. Er hat sein Leben Jesus gegeben, hat den Geist Gottes erlebt Und eine der ersten Sachen, wo der Heilige Geist ihn reingeführt hat, wo er gesagt hat, jetzt will ich dein Leben wirklich übernehmen und möchte durch dich leben. Der erste Bereich, wo der Heilige Geist das gemacht hat, war das Thema Gebet. Also Rhys Howells, der kommt aus einer ganz armen Familie, aus einem Bergarbeiterdorf in Wales, hat die Erweckung in Wales damals miterlebt und hat halt zum Glauben gefunden. Und der Heilige Geist hat dann angefangen, sein Gebetsleben zu prägen. Er war bis dahin gewohnt gewesen, allgemeine Gebete zu beten, bei denen er selber kaum mit einer Erhörung gerechnet hat, bis ihm Gott gesagt hat, naja, Gebete sind dazu da, erhört zu werden eigentlich. Und hat ihm dann gesagt, dass wirksames Gebet immer geleitetes Gebet ist. Also wo man vom Geist durchgeführt wird. Und damit verbunden war auch eine andere wichtige Lektion, die er da gelernt hat. Und zwar hat Gott ihm gesagt, er soll nie wieder ihn um etwas bitten, also ihn nie wieder ihn darum bitten, dass Gott durch andere ein Gebet erhört, wenn er es auch durch ihn selbst tun könnte. Also Gott hat ihn herausgefordert, immer bereit zu sein, dass Gott durch ihn die Dinge tun kann. Das war natürlich im ersten Moment dann für ihn unmittelbare Konsequenzen hatte das. Er hatte oft gebetet, dass Gott irgendwelche Missionswerke und Dienste mit Finanzen versorgt, dass Gott Leute sendet, die da was geben. Mit einmal war ihm klar, alles, was Gott auch durch mich tun kann, wo ich die Gebetserhörung sein kann, da ist das erstmal der erste Weg dahin. Also eine Bereitschaft zum Handeln und zum Tun, dass die Dinge, die ich bete, auch durch mich geschehen können. Dann hat Gott ihn auf die nächste Stufe geführt, seines Gebetslebens, kann man sagen. Er wurde konfrontiert mit einem heruntergekommenen Alkoholiker, der weit bekannt war dort. Es hatten sich in dieser Erweckung in Wales Hunderte Jesus zugewandt, aber dieser Mann war scheinbar unerreichbar gewesen. Will Battery hieß der. Und Gott hat zu ihm gesagt, er soll ihn hindurch beten zu seiner Errettung, also soll für diesen Mann beten und soll ihn lieben, nicht mit Worten, sondern mit Tat und Wahrheit. Das war etwas, was im ersten Johannesbrief steht, Kapitel 3, Vers 18. Das war so der nächste Schritt auf seinem Weg, wie Gott ihn hineingeführt hat in echte Fürbitte. Und dort steht in diesem Vers, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also Liebe braucht immer einen Ausdruck. Das ist das, was Heidi Baker auch sagt in Mosambik. Sie sagt, Liebe sieht immer nach was Konkretem aus. Du kannst das nicht einfach nur sagen, ich kann 100-mal meiner Frau sagen, ich liebe dich, wenn es nicht zu spüren ist an Taten, ist es keine Liebe. Und so hat Gott ihm auch gesagt, wenn du für diesen Mann eintrittst, dann sollst du ihn lieben, auch mit Taten. Und er hat diesen Mann, dann diesen Alkoholiker in seinen freien Stunden zu seinem Freund gemacht, hat alle Wochenenden mit ihm verbracht. 3 Jahre lang hat er Zeit mit ihm verbracht, hat ihn sozusagen geistlich emporgehoben, Stück für Stück. Hat seine ganze freie Zeit darin investiert. Der Mann, der fand dadurch zum Glauben, sein Leben hat sich verändert, hat eine Wohnung gefunden, Arbeit gefunden und ist dann nach vielen Jahren heimgekehrt zu seiner Mutter, wo auch ein Zerbruch da gewesen war. Und er sagt selber, auf diese Weise fing ich bei der untersten Stufe an, also der Rhys Howells, der sagt, auf diese Weise, wie Gott ihn da geführt hat, fing ich bei der untersten Stufe an und liebte zunächst einen. Und wenn man einen liebt, kann man auch viele lieben. Und wenn man viele liebt, kann man alle lieben. Gott fängt bei uns immer an mit dem Einzelnen. Wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über viel setzen. Wenn ich in den geringen Dingen des Alltags ihm folge, dann wird Gott mich in weitere Dinge hineinführen. Dann gibt er mehr dazu. Das ist eine Saat, die ich aussehe und sie wird viel Frucht bringen. Wenn ich, so Jesus sagt, wer um meines Namens willen irgendetwas verlässt und hergibt, der wird in diesem und im zukünftigen Leben 100-fach zurückbekommen. Es ist eine Saat, die ich sehe. Wenn ich Jesus folge, wenn ich die Werke tue, die er mir gibt, dann werde ich auch mit hineingenommen werden in das Erbe. das mit Jesus einhergeht. Die nächste Stufe war dann, dass er ein Dorf aufs Herz bekommen hat, was von der Erweckung völlig unberührt geblieben war, total verwahrlost war, also wirklich ein trostloser Ort. Und der Heilige Geist hat ihm klargemacht, dass er vor diesen Leuten die Bibel ausleben soll. Wieder der Punkt, nicht nur bete dafür, sondern trag sozusagen die Last dieses Ortes auf deinem Herzen. Leb das. Leb die Bibel aus an diesem Ort. Und weil die Leute so ärmlich waren, hat er zunächst mal wahrgenommen, wie er aussieht, auch besser gekleidet und eine schöne Uhr und so weiter, und war erstmal herausgefordert, sich selbst viel einfacher und unauffälliger zu kleiden. Und Gott hat gesagt, er soll nicht etwas an sich haben, das diese Leute nicht haben können. Also sich gleich machen mit den Leuten. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, den man findet ja in der Missionsgeschichte, die unterschiedlichsten Geschichten, wo Leute völlig gescheitert sind und die Herzen für Jesus nicht erreicht wurden und bei anderen ging's durch. Und ein Faktor, der immer wieder deutlich wird, ist die Bereitschaft, sich gleich zu machen. Mit den Leuten, die Gott einem aufs Herz legt. Das war bei ihm hier der Fall. Als dann der Anführer, der Trinker in diesem Ort, also wirklich eine hart gesottene Persönlichkeit, in einen Konflikt verwickelt war und vor Gericht gezogen werden sollte, hat dieser Reese Howells sofort hingegangen und hat die Schuld für diesen Mann bezahlt, aus eigener Tasche, hat ihn aus diesem Konflikt rausgeholt und mit einmal war das Ding durch. Also er hat sozusagen das Reich Gottes gelebt, nicht nur gesprochen und gebetet, sondern er hat es gelebt, hat diesen Mann dort rausgeholt, hat für ihn bezahlt und der ist daraufhin zusammengebrochen, hat seine Schuld erkannt, hat Jesus sein Leben gegeben und so hat sich das Evangelium fast im ganzen Dorf ausgebreitet und viele sind zum Glauben gekommen. Er hat gelernt, Reese Howells hat gelernt, dass man Gott kein bisschen mehr liebt, als man den geringsten von denen liebt, für die er starb. Das war die knallharte Erkenntnis, die ihn in diesem Moment gepackt hat. Und es ist eine durch und durch biblische Erkenntnis. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 steht, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Punkt. So ist die Aussage. Er hat erkannt, dass das Geheimnis der Fürbitte besteht darin, sich gleichzusetzen denjenigen, für die man Fürbitte tut. Dass ich an deren Stelle trete. Und das ist etwas, was er in unterschiedlichsten und auch sehr krassen Zusammenhängen im Laufe der kommenden Jahre dann mehr und mehr erlebt hat. Gott hat ihn immer dahin geführt, dass die Leute, für die er gebetet hat, auch die Städte und die Länder, für die er gebetet hat, dass er an deren Stelle getreten ist, dass er sich mit denen eins gemacht hat, dass er nicht von ferne aus einer Unbeteiligtheit, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, dafür betet, sondern dass man sich dort hineingibt und sich an deren Stelle stellt, sich mit ihnen gleich macht. Zum Beispiel hat Gott ihm dann die Landstreicher aufs Herz gelegt, die es damals vielfach gab, Obdachlose, die umhergezogen sind. Und die hatten aufgrund der staatlichen Notversorgung, die es gab, 2 Mahlzeiten am Tag. Da hat er angefangen, nur noch 2 Mahlzeiten am Tag zu essen. Also ich sage euch, das Buch ist schon krass. Ich sage euch, die härtesten Sachen sage ich euch gar nicht. Aber nur so ein paar Elemente, damit man versteht, was das Prinzip dahinter ist. Er hat gesagt, dass er dann auch nur noch 2 am Tag essen wollte, so wie die Leute, die ihm auf dem Herzen lagen, hat für sie gebetet, hat sie mit allem versorgt, was sie brauchten, sofern es seine Möglichkeiten hergegeben haben. Und viele von ihnen wurden ganz praktisch in ihrer Lebenssituation und auch in ihrem Inneren gerettet. Und dann heißt es, nach vielen Monaten in dieser Glaubensschule legte der Heilige Geist eine solche Liebe zu diesen Leuten in unser Herz, dass wir lieber uns selbst aufgegeben hätten, als sie Not leiden zu lassen, sagt er. Es waren noch ein paar andere, die mitgemacht haben. Also er sagt, nach vielen Monaten in dieser Glaubensschule legte der Heilige Geist eine solche Liebe zu diesen Leuten in unser Herz, dass wir lieber uns selbst aufgegeben hätten, als sie Not leiden zu lassen. Und hier merkt man etwas, worum es eigentlich geht beim Gebet, bei der Hinwendung zu Gott, nämlich dass man mit Gott eins wird. Und indem man mit Gott eins wird, werden die Dinge, die sein Herz bewegen, unser Herz bewegen. Und dann werden seine Verfahrensweisen, seine Art und Weise, auf dieser Welt zum Sieg zu kommen, wird auch unsere Verfahrensweise werden, unsere Art und Weise, wie er durch uns zum Sieg kommt auf dieser Welt. Es gibt keinen anderen Weg, in dieses Königliche hineinzukommen, in dieses Mitregieren und mitverherrlicht werden mit Jesus, außer indem man auch mitstirbt und mit schwach in die Schwachheit dieser Welt mit hineingeht. Ich kann zumindest keinen anderen Weg erkennen. Also das ist das, wozu uns die Bibel auch immer wieder hinruft, dass wir das wahrnehmen. Das erste Mal, dass Rhys Howells dann für eine Kranke gebetet hat, das war dann später noch häufiger der Fall, auch mit ganz eindrucksvollen Geschichten, die dann daraus geworden sind. Aber das erste Mal, dass er für eine Kranke gebetet hat, das war eine tuberkulosekranke Frau. Und da war er selber auch total überfordert erstmal. Das war also ein neuer Bereich, den Gott ihm erschlossen hat. Und er hat 6 Monate lang täglich für sie gebetet. Und Gott hat ihm auch an dieser Stelle gezeigt, etwas sehr Krasses, nämlich wärst du bereit, die Krankheit und dann auch im späteren den Tod dieser Frau für sie stellvertretend zu tragen. Also da wird es wirklich verrückt, dieses Buch, da muss man starke Nerven haben, um es durchzulesen. Ihm wurde Matthäus 8, Vers 17 dabei wichtig, wo über Jesus gesagt wird, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also das ist ja das, was Jesus gemacht hat, genau das. Dass Jesus an die Stelle von uns tritt und neben unserer Sünde und Schuld auch unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten getragen hat. Also das, was uns hier im Leben ganz praktisch leiden lässt. Es geht ja gar nicht nur darum, nur ist gut, aber diese Barriere von Schuld, die auch eine Trennung zu Gott bewirkt, das zu überwinden, sondern Jesus ist ja auch gekommen und hat sich unter alle Schwachheit gestellt, unter alle Krankheit. Im Hebräerbrief lesen wir, er wurde in allem versucht wie wir, damit er barmherzig ist mit uns. Das ist ja auch, könnte man an anderer Stelle nochmal drüber nachdenken, wie hat Gott es nötig, Barmherzigkeit zu erlernen sozusagen. Aber da ist eine Tiefe drin, in dem, was Jesus da gemacht hat, dass er das wirklich stellvertretend für uns übernommen hat und auf sich genommen hat. Und wir können niemals sagen, Gott wüsste nicht, wie es uns geht. Also wenn man das vergleicht mit anderen Glaubenskonzepten auf dieser Welt, anderen Göttern und Religionen, mir ist dieses Konzept noch nirgends begegnet, dass Gott sich in allem, in aller Schwachheit, in aller Verlorenheit eins macht mit den Geschöpfen und sagt, ich komme dahin, wo du bist und nehme dich von dort mit. Ja, also ich komme wirklich an die unterste Stelle der menschlichen Existenz bis dahin, dass Jesus ja auch sich von Gott verlassen gefühlt hat, vom Vater. Also selbst das, ja, also was eigentlich theoretisch nach unserer Logik gar nicht gehen dürfte, dass Gott sich von Gott verlassen fühlt, aber er hat wirklich alles dafür getan, damit niemals irgendeiner sagen kann, du weißt nicht, wie es mir geht. Also bis zu dem Punkt hin, wo Tod und Untergang und Hoffnungslosigkeit ist und dass ich mich frage, wo ist Gott hin? Selbst an dem Ort ist Jesus gewesen und holt uns von dort ab. Das ist erstmal so eine ganz bedeutende Basis des Evangeliums. Darauf steht das Reich Gottes. Und damit verbunden ist eben, dass Jesus eben dahin kommt, wo wir Schwachheit haben, wo wir Krankheit haben und er trägt es stellvertretend. Und Rhys Howells hat damals gemerkt, Jesus in mir will das tun, immer wieder. Das zu tragen, was andere eigentlich tragen müssen, worunter andere leiden. Ich nehme das Ergebnis mal vorweg, er ist dann nicht selber krank geworden, obwohl er ihr auch geholfen hat und sie hatte ja auch Tuberkulose, das ist ja auch nicht ganz unansteckend. Und er hat ihr gedient, hat für sie gebetet und ist am Ende nicht gestorben. Und in dieser Geschichte war es dann noch so, dass nach einer Weile sie dann trotzdem auch verstorben ist. Aber es war ein monatelanges Ringen in seinem Herzen, wäre ich bereit, so wie Abraham damals, wo es um seinen Sohn ging, die Opferung seines Sohnes, dass er gesagt hat, wäre ich bereit, Krankheit und Tod zu erleiden, damit sie es nicht erleiden muss? Das ist eine der existenziellsten Fragen, die man überhaupt im Leben sich stellen kann. Aber Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und praktisch geschieht das ja. Also wenn Eltern ihre Kinder in Lebensgefahr irgendwo sehen, dann sind die bereit, diesen Schritt zu gehen. Also da, wo wirklich Liebe ist, da ist man bereit, für einen anderen sogar zu sterben. Diese Geschichten, die gibt es ja nicht nur unter Gläubigen. Da muss man ja noch nicht mal fromm sein, um das zu tun. Das bedeutet, hier wird einfach eine Eigenschaft von Liebe sichtbar. Das ist nicht nur die Eigenschaft von jemand, der besonders lange mit dem Herrn unterwegs war, sondern einfach von jemandem, der liebt. Und wenn Gott die Liebe ist und er in uns lebt, dann können solche Dinge geschehen, dass man so eine Bereitschaft verspürt im Inneren, wie es bei ihm dann war, dass er sagt, ja, Jesus, und er hat sich durchgerungen, der hat überlegt, ob er nie wieder Fürbitte für irgendjemanden leistet, aber er kam an den Punkt, wo er gesagt hat, Jesus, um deinetwillen und um dieser Frau willen wäre ich bereit dazu. Ihm wurde bewusst, dass Jesus sich in vollkommener Weise mit denen gleichsetzt und identifiziert, für die er einsteht und für die er betet, die er liebt. Im Namen Jesu Fürbitte zu leisten, konnte von daher nur bedeuten, vollkommen bereit zu sein, an den Platz der anderen zu treten. Das sagt Rhys Howells über das Thema Gebet. Für andere zu beten kann in der Endkonsequenz, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt und zu Ende denkt, eigentlich am Ende nur bedeuten, dass ich vor Jesus für jemanden eintrete, für den ich auch bereit bin, an dessen Stelle zu stehen, seinen Platz einzunehmen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das ist sein Konzept von Fürbitte, was er dann in immer weiteren, also anderen Stufen, sage ich mal, erlebt und durchlebt hat, bis hin zum Zweiten Weltkrieg und zur Staatsgründung Israels. Und das war also wirklich atemberaubend, was dann an einigen Stellen da noch so vor sich gegangen ist. Im Namen Jesu Fürbitte zu leisten, bedeutet an den Platz der anderen treten, bereit zu sein, an den Platz der anderen zu treten. Wenn Jesus in uns wohnt, dann will er seine Werke durch uns tun. Dann will er sich verherrlichen durch unser Handeln. Und wenn er als Fürbitter in uns wohnt, dann wird unsere Fürbitte von seinem Wesen geprägt sein. Von der Art und Weise, wie er an diese Welt rangeht. Rhys Howells, der erlebte damit eigentlich ein durch und durch priesterliches Leben und das Königliche kam dann damit da rein, also mit dazu. Das geht miteinander. Das kann man voneinander nicht trennen. Also dass dann tatsächlich hier und da Dinge geschehen, was die Bibel ja auch sagt, ihr könnt dann bitten und es wird geschehen. Und dann wird es passieren. Warum? Weil man das betet, was Gott sowieso im Herzen hat. Weil der Geist Gottes durch uns betet. Es wird das geschehen, was Gott sowieso tun will. Aber wir finden ja auch im Alten Testament diesen Ruf, wo ist einer, der in die Bresche springt, der die Lücke schließt? Wer ist bereit dazu? Also wer ist bereit, sozusagen das zu tragen, was Jesus auf dem Herzen hat, das mitzutragen, so eine Bereitschaft in den Riss zu treten? Eine der großen Botschaften von seinem Leben hier, ich höre jetzt auch gleich auf, über ihn zu reden, es geht ja nicht nur um Rhys Howells heute, aber vielleicht hilft einfach dieser Weg, den er zurückgelegt hat, um zu verstehen, was es bedeutet, priesterlich zu beten. Aber eine der großen Botschaften seines Lebens ist, dass man letztlich nichts reden, propagieren und beten und von sich geben sollte, was nicht durch die eigene Bereitschaft zum Handeln untermauert ist. Und da wird es echt hart. Und das ist aber eine ganz, ganz biblische Botschaft letztlich. Also, dass ich bereit bin, das, was ich sage, auch zu tun. In der Wahrheit sozusagen auch zu leben, wahrhaftig zu leben. Wir finden im Römerbrief, redet Paulus auch über das Priesterliche in seinem Dienst. Er sagt, ich habe für euch etwas kühn geschrieben, schreibt er an die Römer, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich im Evangelium Gottes dient. Also hier ist das. Das ist in Römer 15, Vers 15 und die folgenden Verse. Da sagt er, also Gott hat mir einen Dienst gegeben, an den Nationen priesterlich zu dienen am Evangelium, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn, und jetzt kommt es, was er, womit er sich rühmt, das ist ja nochmal eine ganz spannende Diskussion hier, wo er dann anfängt, sich zu rühmen, aber am Ende der ganzen Schwachheiten, die er durchlitten hat, genau deswegen, weil in diesen geheilten Wunden letztlich die Vollmacht liegt. Also, dass du durch schwache und verwundete Momente durchgehst im Leben, dass man durch den Tod ins Leben dringt. Das ist eine Welt, die sich da auftut im Neuen Testament, an der man nicht vorbeigehen sollte. Und dann sagt er, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Boah, also das ist etwas, da schrecke ich immer wieder davor zurück, weil ich ja auch in der misslichen Lage bin, immer mal zu predigen und was zu sagen und in Seelsorge Situationen was weiterzugeben. Und wenn Paulus sagt, ich werde es nicht wagen, etwas zu reden, etwas zu sagen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, in Wort und Werk, da wird es heiß für alle, die schon mal den Mund im Namen Jesu aufgemacht haben. Und es wird uns nicht immer gelingen. Aber es ist eine Zielvorgabe, die hier im Raum steht und die man nicht ignorieren kann. Also dass Paulus sagt, ich werde es nicht wagen, von etwas zu reden, was nicht Christus in mir durch Wort und Werk durch mich getan hat. Das hängt auch damit zusammen, priesterlich zwischen Jesus und dieser Welt zu stehen, was uns allen eine Berufung ist. Es ist nämlich letztlich geistlich kraftlos, wenn Worte und Gebete nicht mit der Bereitschaft zum Handeln untersetzt sind. Das ist ungefähr das, was im Jakobusbrief steht, wo es heißt, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, also das, was hier steht im Griechischen, eigentlich du leerer Mensch, also du Hohlkopf, könnte man sagen, willst du es endlich erkennen, du eitler, du leerer Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist oder tot ist? Und da könnte man fast sagen, das ist hier eine Erklärung für nutzlose Gebete, für tote Gebete. Also da, wo ich meinen Glauben in einer Weise auslebe, dass ich zwar bete, aber nicht bereit bin, die Dinge zu tun, die Gott durch mich tun möchte, wo ich die Hilfe Gottes herbeibete, aber nicht bereit bin, zur Hilfe zu werden, ist das Urteil an dieser Stelle ist nutzlos. Ist ja noch freundlich ausgedrückt, tot, könnte man auch sagen. Das heißt, es ist wie nicht existent, als hättest du nicht gebetet. Genau darin besteht letztlich auch die Hauptkritik Jesu an den Pharisäern, dass er sagt, die reden ohne die Bereitschaft zum Handeln. Das ist, also Jesus kritisiert ja wenige Leute so sehr wie die Pharisäer. Das ist das, was er als Heuchelei bezeichnet. Und das muss man sich auch als Beter sagen lassen. Und mir selber rutscht da auch das Herz in die Hose, wenn ich mir überlege, Mensch, für wie viele Sachen habe ich schon gebetet, wo ich nicht bereit gewesen wäre, selber zu handeln. Und wenn Gott jetzt sagen würde, na dann mach du es. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, ohne mich. Aber Jesus sagt, alles nun, was die Pharisäer euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Das ist seine Kritik. Er sagt, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Wenn man das mal im Hinblick auf Gebet liest, das ist ja nur unser Thema hier, im Rahmen des Gebetshauses. Ja, wie kann das aussehen? Wie sollte unsere Fürbitte aussehen? Also man sollte sich immer die Frage stellen, bei unserer Fürbitte und wenn wir fürs Land beten, wenn wir für Regierung beten, wenn wir für Probleme unserer Zeit beten, für Dinge, die uns irgendwie auffallen, wäre ich bereit zu tragen, was andere tragen müssen? Weil man kann ja auch so arrogant beten, dass ich Leute runterputze in meinem Herzen, die irgendwo in Verantwortung stehen und sagen, die bauen nur Mist und die machen das alles nicht richtig, wäre ich bereit zu tragen, was die tragen. Wenn ich dazu nicht bereit bin, brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Wäre ich bereit, das mitzutragen, was andere da zu tragen haben, erwarte ich von anderen Menschen ein Handeln, was ich selbst vielleicht gar nicht, wozu ich selbst vielleicht gar nicht in der Lage wäre? Erwarte ich vielleicht manchmal von Menschen eine Umkehr, eine Buße, zu der ich selbst in ihrer Situation vielleicht gar nicht, auch nicht in der Lage wäre? Und wo kommt was Arrogantes und was Urteilendes in mein Herz hinein, wo ich etwas selbst nicht tragen würde, was ich aber von anderen erwarte? Wo ich mich selbst nicht senden lassen würde, wo ich aber von anderen erwarte, dass sie ihre Sendung gottgemäß ausführen und ihren Mann und ihre Frau stehen. Lade ich mit meinen Erwartungen, die ich da im Inneren habe, vielleicht Lasten auf andere, die ich selbst nicht tragen könnte und werde damit eben genau zu dem, was Jesus kritisiert, zu dem, was er an den Pharisäern kritisiert. Wenn es so ist, dann ist Buße angesagt. Im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, und damit kriege ich jetzt auch die Kurve und wir machen auch gleich nochmal was Praktisches. Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Es ist nämlich ungerecht, etwas von anderen zu fordern, was man nicht selber bereit wäre zu tun. Es ist kein gerechtes Gebet. Sondern in der letzten Konsequenz sind unsere Gebete dann gerecht, wenn wir bereit wären, uns selbst senden zu lassen. Und selbst zur Hilfe zu werden. Und selbst an den Platz anderer zu treten. Wir werden das nicht immer tun müssen. Das ist manchmal gar nicht sinnvoll. Wir sind noch nicht für alles geeignet. Und jeder ist an einen anderen Platz gestellt. Das sortiert Gott dann schon. Und ein Abraham musste am Ende auch nicht seinen Sohn wirklich opfern. Und ein Reese Howells hat am Ende auch nicht wirklich Tuberkulose bekommen und ist an Tuberkulose in dem Moment gestorben, als er für die Frau gebetet hat. Darum geht es am Ende nicht wirklich, sondern es geht darum, dass wir uns mit dem Herzen Jesu eins machen. Ansonsten ist es kraftlos, nutzlos oder tot, wie es im Jakobusbrief heißt. Und da bin ich selbst einer der Hauptbetroffenen. Deswegen erzähle ich das auch, weil ich hoffe, dass wir irgendwie auf die Spur kommen und dieses ganze Thema des Gebets nochmal in eine andere Tiefe geführt wird vom Heiligen Geist. Denn, und letztlich hier viel Vermag eines gerechten Gebets in seiner Wirkung, das bedeutet, in dem Moment, wenn ich eigentlich mit einem ungerechten Herzen bete, dass ich von anderen was erwarte, was ich selbst nicht bereit wäre zu geben, das blockiert die Wirkung unserer Gebete. Dann vermag unser Gebet nicht viel. Ich schlage vor, dass wir jetzt ein paar Minuten uns nehmen für die Stille und dass wir einfach das nochmal kurz für einen Moment auf uns wirken lassen, dass wir erstmal auch jetzt an diesem Punkt, an diesem Tag da ankommen, wo wir sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich in dieser Weise vielleicht auch in einer gewissen Arroganz Fürbitte leiste, wo ich in einer gewissen Arroganz aufs Land schaue, auf die Welt und auf die Krisenherde, die irgendwo sind, dass ich mich frage, wo erwarte ich von anderen etwas zu tragen, was ich selbst nicht tragen könnte? Inwiefern sind meine Gebete mehr von einer Arroganz, Ignoranz, Oberflächlichkeit geprägt, als von der Bereitschaft, die Lasten anderer mitzutragen? Und da, wo Gott uns in dem Moment vielleicht jetzt gleich was bewusst macht, dass wir dann darüber Buße tun, also im Herzen umkehren und sagen, das ist nicht die Art und Weise, wie ich weitermachen will. Und da können wir jetzt einige Minuten nehmen. Wenn du willst, kannst du auch was spielen, wie du willst, musst du auch nicht. Immer einfach so eine Zeit der Stille und ich setze dann hier gleich fort, aber wir machen dann noch weiter mit was Praktischem.